HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Schmerzhafte Zahlen, neue Rekorde bei den Kirchenaustritten. Gottes Segen für den Krieg, die Einweihung der russischen Streitkräftekathedrale und unser Sonntagsschwerpunkt. Anderssein ist ganz normal, vom Umgang mit Verschiedenheit im Leben. Schmerzhaft seien die Zahlen und belastend, so kommentierte der Vorsitzende der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, Bischof Betzing von Limburg, die Rekordzahlen bei den Kirchenaustritten. In beiden großen Kirchen sind 2019 zusammen mehr als 540.000 Menschen ausgetreten, fast ein Viertel mehr als im Jahr zuvor. Theo Dirkes hat sich die Statistik genauer angeschaut und Reaktionen erfragt.
Fast ein Viertel mehr Kirchenaustritte.
Ja, wenn wir das erklären könnten, wären wir schlauer.
Hannovers Landesbischof Ralf Meister schüttelt den Kopf. Jetzt soll eine neue Studie klären, was los ist. Im letzten Jahr verließen rund 270.000 evangelische Christen ihre Kirche, 50.000 mehr als im Vorjahr. Die evangelische Kirche kennt solch hohen Zahlen aus den 90er Jahren, aber auch von 2014 schon. Meister ist nicht zuversichtlich.
Wir werden auch in Zukunft mit weiteren Kirchenaustrittszahlen rechnen. Und wir müssen ein bisschen uns schützen davor, das jedes Mal als eine Grundanfrage an das Handeln der Kirche zu stellen. Das ist es nicht. Denn auch die allerbeste Arbeit, die wir machen können, wird nach wie vor dazu führen, dass Menschen aus finanziellen Gründen oder weil sie sich ärgern über die Kirche oder weil sie kein Vertrauen in die Kirche haben, die Kirche verlassen.
Der Theologe und Kirchenrechtsprofessor Thomas Schüller aus Münster kritisiert den Umgang der Kirchenleitungen mit dem Verlust.
Mich erschüttert für beide Kirchen auch die Gleichgültigkeit, mit der man das hinnimmt. Also es gibt einige, die sind erschüttert, keine Frage, aber es ist so eine resignative, wir können das so und so nicht ändern, Haltung, und das ist eigentlich noch mehr erschüttert.
Schüller hatte schon Anfang des Jahres von einer Kernschmelze in den Kirchen gesprochen.
Also ich glaube nicht, dass die Kirche existenzbedroht ist in dem Sinne, dass sie verschwindet. Es passt ja auch nicht zu den Zahlen, es sind ja immer noch zweistellige Millionenbeträge, aber dass im Kern, wo die wirklich Engagierten sind, dass da auch jetzt viele gehen, das meinte ich damit.
Die Kirchen verlieren also nicht nur Menschen, die ohnehin schon distanziert sind. Dem stimmt auch der münsterische Religionssoziologe Detlef Pollack zu.
Man hat nicht so viel gegen das Christentum, aber auch man setzt sich nicht dafür ein. Das ist keine heiße Religion in Deutschland mehr. Und insofern ist dann eben auch dann irgendwann mal der Kern des Christentums von diesen Rückgangsprozessen betroffen.
Noch nie haben die katholischen Bischöfe Deutschlands solche Zahlen gesehen. 56.000 mehr als im ohnehin schon Krisenjahr 2018. Ihr Vorsitzender Bischof Georg Betzing ließ mitteilen, daran gebe es nichts schön zu reden. Er sehe keinen neuen Skandal als Grund. Der Religionssoziologe Pollack meint, die Kirchen verlieren ihre Sichtbarkeit.
Und das hat eben damit zu tun, dass Kirchen in modernen Gesellschaften eine Institution geworden sind, die gewissermaßen im Hintergrund wirkt, die nicht so relevant ist, die politisch nicht so sichtbar ist und die viel stärker von Umfeldfaktoren abhängig ist als von ihrem eigenen Handeln.
Wegen der Corona-Krise rechnen die Kirchen darüber hinaus mit 10 bis sogar 25% weniger Einnahmen aus der Kirchensteuer. Ein enormer Einbruch, aber kein einmaliges Geschehen, meint auch der Kirchenrechtler Thomas Schüller.
Das nimmt an Fahrt auf. Es wirkt auch so, als sei der Trend nicht mehr zu stoppen.
Die Kirchenaustritte des Jahres 2019. Im Überblick für die Kirchen keine schönen Zahlen. Von Entfremdung sprach der Vorsitzende der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, Bischof Betzing, und von der Notwendigkeit mutiger Veränderungen in den eigenen Reihen. Dass die Missbrauchsfälle und der über lange Jahre verschleiernde Umgang damit ein Grund ist für die Austrittswelle, wird niemand bestreiten. Gegen den Verlust von Glaubwürdigkeit will aktuell die Katholische Bischofskonferenz angehen, indem sie in Missbrauchsfragen mehr auf Ehrlichkeit und Transparenz setzt. Und genau dazu gab es in der vergangenen Woche einen wichtigen Schritt. Als erste Institution in Deutschland hat die Katholische Deutsche Bischofskonferenz mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung eine Vereinbarung zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch unterzeichnet. Demnach soll es in jedem der 27 Bistümer künftig eine unabhängige Kommission zur Aufarbeitung geben. Darin sollen Vertreter des Bistums, aber auch Experten aus Wissenschaft, aus Fachpraxis, Justiz und öffentlicher Verwaltung sowie auch Betroffene sitzen. Aufgabe der Kommission ist die quantitative Erhebung von Fällen, aber auch die Klärung der Frage, wie die Verantwortlichen im Bistum jeweils mit Tätern und Betroffenen umgegangen sind. Und auch sollen Strukturen benannt werden, die Missbrauch ermöglicht haben und begünstigten. Also ein umfangreiches Maßnahmenpaket, das da vereinbart wurde, eben auch mit dem unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Missbrauchs. Mit ihm bin ich jetzt verbunden, Johannes Wilhelm Röhrig. Herr Röhrig, wenn Sie auf die 10 Jahre der Auseinandersetzung der katholischen Kirche mit den Missbrauchsfällen mal überblicken, denn so lange ist ja das Thema wirklich intensiv auf der Tagesordnung der katholischen Kirche. Was bedeutet diese gemeinsame Erklärung in dieser, ich sag mal, kleinen historischen Perspektive? Ist das ein Wendepunkt?
Also für mich ist das wirklich ein sehr wichtiger Meilenstein zur Sicherung einer unabhängigen Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch im Bereich der katholischen Kirche.
Was ist an dieser Erklärung für Sie, wenn Sie jetzt mal einen Strich drunter ziehen, Herr Röhrig, besonders essentiell? Worauf kam es Ihnen vor allen Dingen an, dass Sie das unterschrieben haben?
Ich wollte erreichen, dass ein stabiles Fundament für die unabhängige Aufarbeitung von Missbrauch geschaffen wird, Transparenz und Betroffenenbeteiligung zwingend sind und dass weder die katholische Kirche den Vorsitz in den Aufarbeitungskommissionen hat, noch die Mehrheit. Und mir war wichtig, dass die Kommissionen verpflichtet sind, einmal im Jahr einen Bericht zu veröffentlichen über das, was sie getan haben.
Es ist die erste Institution in Deutschland, die jetzt so eine Vereinbarung mit Ihnen, mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch unterzeichnet hat. Inwieweit ist das ein Vorbild für andere? Kann das ein Vorbild für andere Institutionen sein?
Also über ein Jahr hinweg haben wir jetzt nun gemeinsam mit Aufarbeitungsexperten und Betroffenen eine Art Blaupause für verbindliche Standards und Kriterien der Aufarbeitung entwickelt, verhandelt, beschlossen und jetzt auch unterzeichnet. Und das ist die künftige Richtschnur für die Aufarbeitung von Unrecht, auch für die EKD, für die Evangelische Kirche in Deutschland, auch für die diözesanen und päpstlichen Ordensgemeinschaften, aber auch für Schulen, auch für den organisierten Sport und andere Institutionen in Deutschland.
Sagt Johannes Wilhelm Röhrig, der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Haben Sie vielen Dank für diese Einordnung.
Herzlichen Dank, Herr Hofmeister.
Die gemeinsame Erklärung über Standards der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen ist ein Beispiel für die Zusammenarbeit von kirchlichen und staatlichen Einrichtungen. Und das Beispiel, das wir jetzt erleben und von dem wir jetzt berichten wollen, ist allerdings von einem anderen Kaliber und das ganz buchstäblich. Denn die neue Militärkathedrale Russlands, die vor wenigen Tagen eingeweiht wurde, die zeigt eine ganz andere, weit ins Historische zurückreichende Einheit von Thron und Altar, die in der Zarenzeit in Russland schon existierte, unter Putin aber anders, aber dennoch fröhlich Urständ feiert. Eine so kritiklose kirchlich-christliche Verherrlichung von staatlicher Größe und militärischer Stärke, wie sie die russische Orthodoxie im Augenblick liefert, die ist schon sehr bemerkenswert. Sabine Stöhr hat die Einweihung der neuen russischen Militärkathedrale verfolgt.
Einweihung der neuen Hauptkirche der russischen Streitkräfte bei Moskau Mitte Juni. Mit ihren Türmchen und goldenen Kuppeln sieht sie imposant aus. Nicht nur wegen der 95 Metern Höhe, mit denen sie zur dritthöchsten orthodoxen Kirche überhaupt wird, sie ist zudem überwiegend aus dunklen Metallplatten gebaut, die zusammengefügt und verziert wurden. Militärisch graugrün. Innen leuchtet ein gemalter Sternenhimmel an der Decke. An den Wänden hängen viele große goldene Ikonen. Die Hauptikone mit einem Christusbild hat die russisch-orthodoxe Kirche mit einer Spende von umgerechnet etwa 200.000 Euro von Präsident Putin finanziert. Bei der Einweihung standen aufgereiht hunderte Soldaten in 1945 üblichen Uniformen. Das Oberhaupt der orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, gab in seinem prunkvollen Gewand den Soldaten, Ikonen und der Kirche seinen Segen. Diese Harmonie zwischen der Stärke der Streitkräfte und der spirituellen Stärke der Kirche, Harmonie zwischen Materiellem und Geistlichem, zwischen Staat und Kirche, soll in Frieden und Wohlergehen den historischen Weg unseres Volkes in die Zukunft pflastern. Damit auf diesem Weg, so Gott uns helfe, neue Siege vor uns liegen, neue Errungenschaften und es niemals Niederlagen gibt. In der Verfassung sind Kirche und Staat voneinander getrennt. Dennoch sind in der neuen Militärkirche neben den kirchlichen viele militärische Symbole verbaut. Die metallenen Stufen zum Hauptportal zum Beispiel bestehen aus Beutepanzern und anderen der im Zweiten Weltkrieg besiegten deutschen Wehrmacht. Damit man über die Waffen des besiegten Feindes schreite, erklärte Verteidigungsminister Shoigu, auf dessen Idee die Kirche zurückgeht. Auch die Maße des Gebäudes sind symbolisch. Der Durchmesser der Hauptkuppel zum Beispiel beträgt 19,45 Meter. Weil 1945 der große Vaterländische Krieg, wie der Zweite Weltkrieg in Russland heißt, zu Ende war. Und neben der großen Christus-Hauptikone leuchten Sowjetstern, Hammer und Sichel. Man habe etwas Besonderes schaffen wollen, sagte der Verteidigungsminister, der bei der Einweihung Mitte Juni ebenfalls anwesend war. Ich bin absolut überzeugt, dass alle, die herkommen werden, sich an die vergangenen Heldentaten erinnern und sich für das Neue wappnen werden. Kritiker der neuen Militärkirche widerstrebt dabei vor allem, dass das Gedenken nicht mehr nur den Gefallenen, sondern dem militärischen Triumph gelte, empört sich zum Beispiel der liberale Theologe Sergei Tschepnin im kritischen Fernsehsender Dosht. In keiner anderen Kirche, die im 15. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert gebaut wurde, gab es eine so offensichtliche Linie zur Rechtfertigung von Kriegen. Doch leider verstehe sich die russische Kirche längst als Kirche des wiederauferstandenen russischen Imperiums. Deswegen dann auch die Idee, Wladimir Putin und sogar Josef Stalin in der Kirche abzubilden. Das stehe, wie der letzte Zar, für die Kontinuität, meint der Theologe. Kritiker konnten die Abbildungen verhindern. Noch deutlicher wird der kritische Journalist Pavel Lobkov im Fernsehsender Dosht. Wir sehen die Geburt von so etwas wie einer anderen Religion, wo alte Kulte wie Numerologie, Schamanismus und der altägyptische Stil mit einem grandiosen Reichtum vereint werden.
Gottes Segen für den Krieg, die Einweihung der russischen Streitkräftekathedrale, beobachtet von Sabine Stöhr. Das sind tatsächlich andere Welten, dieses Ineinander von Staat und Kirche in Russland zu Ehren der Nation. Aber das Anderssein der anderen ist ja auch spannend, man kann es kritisch sehen, aber es gehört eben auch dazu, mehr denn je zu unseren Kulturtechniken, die wir in einer globalisierten Welt mit der ständigen Erfahrung des Andersseins der anderen eben auch brauchen. Das ist mein kleines Sonntagsthema in HR Info, Himmel und Erde. Anderssein ist ganz normal, vom Umgang mit Verschiedenheiten im Leben. Mit der Vielheit, mit dem Anderssein der anderen leben, das gilt ja global als eine Herausforderung, aber auch in Europa, in unserem Land selbst, besonders in den multikulturellen Stadtgesellschaften. Aber es ist ja schon im Kleinsten, im Familiären gar nicht so einfach, dass man etwas aushalten muss, dass der andere einfach anders ist und wir ihn oft am liebsten auch anders hätten. Daran aber kann man sich die Zähne ausbeißen. Und das ist auch gar nicht wünschenswert, sagt die Autorin und Unternehmerin Nele Kreisig. Ihr Buch, Warum es Bullshit ist, andere ändern zu wollen, hat die These ja schon im Titel. Petra Diebold hat mit ihr darüber gesprochen.
Frau Kreisig, Sie sagen ja, wenn die anderen so ticken würden, wie wir das wollen, also wenn mein Gegenüber so ticken würde, wie ich das will, dann würde es mir trotzdem nicht besser gehen.
Ja, davon bin ich ganz fest überzeugt, weil ich auch glaube, dass das extrem langweilig wäre. Stellen Sie sich doch mal vor, alle wären irgendwie so, wie wir das wollten. Dann würden uns unterschiedlichste Perspektiven fehlen. Wir hätten alle die gleiche Meinung, wir hätten alle die gleichen Geschmäcker. Und all das, was so Vielfalt und Diversität ausmacht, wäre irgendwie gar nicht da. Und ich glaube auch, wenn ich ganz ehrlich bin und jetzt mal sehr menschlich da drauf gucke, so ganz ohne Reibung, so ganz ohne Diskurs, der ja auch durch Unterschiedlichkeit entsteht, entsteht ja gar nichts Neues.
Es gibt ja den weisen Spruch, den anderen kannst du nicht ändern, nur dich selbst. Sehen Sie das auch so?
Absolut, das sehe ich ganz genauso. Und die Magie besteht ja auch immer da drin, wenn ich mich selbst verändere. Und darüber habe ich ja die Möglichkeit. Also ich kann mich selbst verändern, in gewissen Korridoren natürlich. Dann passiert es meistens auch so, dass in meinem Umfeld auch irgendwann irgendwie eine Änderung stattfindet. Denn wenn man da systemisch drauf guckt, wenn eine Person das Verhalten ändert, dann machen die anderen meistens irgendwie so ein bisschen mit.
Mhm. Die Erfahrung mache ich auch. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, nur wenn ich meine Haltung verändere, ohne dass ich was ausspreche, verändert sich trotzdem im Umfeld was. Kennen Sie das auch?
Ja, sehr, weil durch eine Haltungsänderung, das finde ich sowieso grundsätzlich wichtig, gar nicht beim Verhalten anzusetzen, was ich verändern möchte, sondern einen Schritt davor, nämlich bei meiner eigenen Einstellung, bei meiner eigenen Haltung. Und wenn ich mit einer anderen Haltung auf, jetzt gehen wir auf das Beispiel Diversität, Andersartigkeit, und ich meine Andersartigkeit 100% wertschätzend, wenn ich da mit einer neugierigen Haltung reingehe, dann kommt man dann gegenüber auch eine positiv wertschätzende Neugierde an und nicht ein naserümpfendes, huch, du bist aber seltsam anders. Mhm. Und das macht schon was in der Kommunikation und im Verhalten miteinander aus, definitiv.
Wer aufhört, andere ändern zu wollen und stattdessen neugierig wird auf dessen Lebenssicht und sensibel für das Potenzial des jeweiligen Gegenübers, der erfährt Bereicherung, Miteinander und Glück. Das habe ich bei Ihnen gelesen, Frau Kreisig. Wie meinen Sie das?
Ja, das wollte gerade sagen, das hätte ja von mir kommen können.
Es kommt von Ihnen.
Ja, ich glaube einfach, dass die Welt viel mehr für uns bereithält, wenn wir uns nicht daran abarbeiten, unser Umfeld, und damit meine ich jetzt Familienmitglieder, ich meine Kolleginnen, Kollegen, Führungskräfte, alle Menschen, die uns so tagtäglich begegnen, wenn wir damit tatsächlich aufhören, uns daran abzuarbeiten, Menschen zu ändern, sondern dahin zu gehen, zu sagen, hey, wunderbar, dass du so anders bist. Und ich bin neugierig, ich würde gerne verstehen, wie deine Welt aussieht, warum du diese Situation bewertest, wie du sie bewertest. Dann erfahren wir unterschiedliche Perspektiven und daraus kann so viel Neues entstehen.
Also neugierig sein, statt den anderen unbedingt ändern wollen.
Ja, ich habe in dem Buch hier auch das Beispiel mit dem Zoobesuch erwähnt. Keiner geht ja in den Zoo und guckt den Pinguin an und sagt, Mensch, wieso kannst du eigentlich nicht klettern? Jetzt fang doch mal an zu klettern. Sondern wir schauen den Pinguin an und sagen, boah, kannst du dich toll und schnell im Wasser bewegen? Das heißt, wir gucken den Pinguin an mit seinem Potenzial, mit dem, wie er nun mal ist. Und wenn wir am Affengehege stehen, freuen wir uns, wie toll sie fröhlich klettern können. Ne? Und so auch mit Menschen umzugehen, zu sagen, hey, du bist halt, wie du bist. Was ist dein Potenzial? Bring dein Potenzial auf die Straße und nicht das, was ich glaube, was auch irgendwie für dich möglich wäre.
Warum es Bullshit ist, andere ändern zu wollen, so lautet der Buchtitel von Nele Kreisig und Petra Diebold hat sie dazu befragt. Im reifen Alter nochmal was ganz anderes machen, in ein Land gehen, wo die Menschen so ganz anders sind als wir, so ein Aufbruch in eine andere Welt ist bestimmt spannend. Christoph Wildfang wagt diesen Aufbruch. Er war bis vor kurzem evangelischer Pfarrer in dem ruhigen Ort Schmitten im Taunus und er zieht nun nach Neu-Delhi und wird dort Pfarrer der deutschsprachigen protestantischen Kirchengemeinde in Nordindien, Nepal und Bangladesch. Vajas Tavrianos hat ihn vor dem Aufbruch getroffen.
Das schöne Pfarrhaus von 1904 im englischen Landhausstil ist fast leer, denn Pfarrer Christoph Wildfang hat fast alle Möbel verschenkt.
Im Hinduismus ist auch so die vierte Lebensphase, das ist das Loslassen. Und so fühle ich mich dann einfach unheimlich frei. Das ist einfach ein tolles Lebensgefühl.
Durch eine Kirchenreise und ein Sabbatical hat er Indien kennen und lieben gelernt. Er war schon mindestens 15 Mal da und dann kam der Ruf aus Neu-Delhi. Warum nicht, sagte er sich nach einiger Bedenkzeit und schlug zu. Sein Alter war dabei nie ein Thema.
Ich halte es so wie mit Abraham, der war 75, als er aufgebrochen ist. Er hat sein Vaterhaus verlassen, seine Heimat und all seine Bindungen. Und so denke ich mit 61... Ich bin offen für Neues.
Von der 10.000 Einwohnergemeinde Schmitten in die Millionenstadt Neu-Delhi nach Indien. Er spricht große Dinge gelassen aus.
Ich bin dann der EKD-Auslandspfarrer für Nordindien, Nepal und Bangladesch.
Ein gewagter Schritt, werden viele denken. Aber für ihn ist es gerade das ganz andere Leben, was ihn dort fasziniert.
Eigentlich ist man nie allein. Es ist bunt, es ist laut, die Leute sind freundlich, sie haben diese Swagat. Mentalität. Swagat heißt willkommen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, trink ein Tee mit uns.
Die Arbeit als Pfarrer ist dort im Prinzip die gleiche wie überall. Taufe, Konfirmation, Gottesdienst, Begleitung auf dem letzten Weg. Aber in Indien ist die Gemeinde im stetigen Wandel und braucht vielleicht gerade deshalb ein Stück Heimat in der Kirche.
Die kommen zu großen Industrieunternehmen dahin, sind dann für ein paar Jahre da. Zwischen Bangladesch und Nepal durch diese ganzen indischen Millionenstädte. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Leute da auch manchmal einen Hauch einsam sind.
Natürlich wird er manches vermissen.
Zum Beispiel den mitteleuropäischen Wald und das Kaffeetrinken so um 3, 4. aber ich muss manche Sachen eben auch wehmütig zurücklassen und so wertschätze ich auch das, was ich hier habe im Taunus.
Das Auslandsamt ist für 6 Jahre vorgesehen, danach geht er in Pension. Ob er dann am Ende seiner Amts- und Berufszeit wieder zurückkommt, nach Deutschland, Hessen oder sogar in den Taunus, das ist offen.
Abraham ist auch nicht zurückgegangen zu dem Ort, wo er herkam. Ich möchte einfach offen sein und neugierig sein, gelassener werden.
Der Aufbruch in eine andere Welt. Pfarrer Christoph Wildfang geht mit 61 Jahren nach Indien und erlebt eine ganz andere Kultur für die nächsten Jahre. Anderssein ist ganz normal, vom Umgang mit Verschiedenheit im Leben. Das ist das kleine Sonntagsthema in der Sendung Himmel und Erde in HR Info. Die Stadt Frankfurt hat kürzlich ihre Einwohnerstatistik veröffentlicht und dabei war eine Zahl spektakulär. In Frankfurt leben nämlich Menschen aus 179 Nationen. Das heißt, bis auf ein paar Länder wie Mikronesien, Vanuatu, Brunei oder den Vatikanstaat sind wirklich fast alle Nationen hier im Rhein-Main-Gebiet und besonders in Frankfurt vertreten. Und damit eben die ganze Welt dieser anderen Kulturen und Religionen. Frankfurt ist extrem, aber die Wirklichkeit der multinationalen, multireligiösen Welt bildet sich inzwischen ab bis ins kleinste Dorf in Hessen. Christoph Quarch, der Philosoph und Autor in Fulda, ist dazu unser Gesprächspartner. Er antwortet auf die Fragen meiner Kollegin Petra Diebold.
Also ich denke, die Situation, die wir heute haben, auch in so einer multinationalen Stadt wie Frankfurt am Main, ist sicher beispiellos. Aber man muss doch sagen, die Menschen früher standen vor anderen Herausforderungen. Ich habe mich viel mit griechischer Geschichte und Philosophie beschäftigt. Ich denke mir, so eine Hafenstadt wie Milet an der heutigen türkischen Westküste im Jahr 500 vor Christus war auch so ein Schmelztiegel der Kulturen. Da kamen Menschen von überall her, die sprachen unterschiedliche Sprachen. Und ich glaube, was den Unterschied ausmacht, die waren alle noch viel anders, wie ist der Superlativ von anders oder der Komparativ, also noch
anders
mehr anders,
da wird man Hessen sagen.
Genau, als das, was wir heute begegnen. Denn ich meine, wir haben ja eine Weltkultur. Ja? Die Wirtschaft funktioniert überall gleich, über das Fernsehen, über die Medien. Ist man eigentlich schon relativ gleich getaktet in seiner Weltwahrnehmung. In früheren Zeiten traf man vielleicht Menschen aus weniger verschiedenen Ethnien, aber die Leute, die einem dann begegneten, die waren so unterschiedlich, dass es teilweise extrem aufregend gewesen sein muss, mit denen überhaupt in Kontakt zu kommen.
Mhm. Was ist denn da am meisten gefordert bei dieser großen Lernaufgabe?
Ja, ich denke, es geht hier um das, was die Philosophen gerne hermeneutische Kompetenz gehen, also eine Fähigkeit, sich mit anderen Menschen zu beschäftigen, sich auf andere einzulassen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich Offenheit. Das war schon immer so, das war schon bei den alten Griechen so, das war zu allen Zeiten so. Einfach deswegen, weil natürlich die Begegnung mit anderen Menschen auch für einen selber immer bereichernd ist, nicht? Also je mehr man auch mit dem Fremden, mit dem anderen, manchmal auch mit dem Befremdlichen in Berührung kommt, desto größer, desto weiter wird der eigene Horizont. Desto klarer kann man oft auch die Dinge sehen. Aber das geht halt nur, wenn man wirklich bereit ist, hinzuhören, zuzuhören und auch dem anderen sein Ohr zu leihen.
Genau, diese Offenheit, die Sie angesprochen haben und eben das als Bereicherung, diese Vielfalt als Bereicherung zu begreifen, die ist ja nicht ganz weit verbreitet, aber es gibt auf jeden Fall starke Strömungen, die aus dieser Vielfalt raus wollen, also eben so eine möglichst homogene Gesellschaft anstreben. Ist das denn heutzutage überhaupt noch realistisch?
In der Form, wie das von manchen doch eher rückwärtsgewandten konservativen Menschen gewünscht wird, ist das wahrscheinlich nicht mehr möglich. Dafür ist einfach die Diversität auch viel zu groß. Auf der anderen Seite ist es auch ein verständliches und berechtigtes Anliegen, dass Menschen auch so etwas wie Heimat suchen und dass sie einen Raum benötigen, in dem sie das Gefühl haben, verstanden zu werden, in dem sie sich nicht in ihrem eigenen So-Sein immer wieder neu erklären zu müssen. Deswegen würde ich solche Menschen, die halt nach homogener Gesellschaft rufen, zunächst einmal gar nicht irgendwie kritisieren wollen, sondern man muss sich einfach fragen, was kann das denn heißen? Auch da können wir aus der Geschichte lernen. Ich hatte ja gerade schon von den Griechen gesprochen, die eben die Idee hatten, eine Polis, also ein Gemeinwesen, ist schon ein Raum, in dem vieles nebeneinander, miteinander bestehen können muss, wo einfach dann auch diese Diversität gewertschätzt wird. Vielleicht besteht ja die Homogenität unserer heutigen Gesellschaften darin, dass wir uns alle darüber einig sind, dass Diversität gut ist.
Herr Quarch, was würden Sie sagen? Was ist das größte Problem oder die größte Herausforderung bei diesem Leben in multiethnischen und multireligiösen Gesellschaften?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist tatsächlich die Angst vor der Entfremdung, die Angst vor der Heimatlosigkeit, die aber gar nicht so sehr etwas damit zu tun hat, dass wir mit Menschen anderer Nationen zusammenleben, sondern dass wir in Gesellschaften leben, die irgendwie ihre geistige Heimat verloren hat. Früher war das die Religion. Auch das ist ein Punkt, hinter dem wir so nicht mehr zurückkommen. Aber eben eine geteilte Wertordnung, irgendetwas, worauf man sein Leben bauen kann, was einem wichtig und heilig ist. Sofern das vorhanden ist, kann man mit allen möglichen Ethnien, Kulturen, auch mit anderen Religionen gut klarkommen. Diese innere Beheimatung, die ist es, um die es letzten Endes geht. Und da, denke ich, liegt es letztlich an jedem Einzelnen, ein Stück auch aus seiner Egozentrik rauszukommen und zu fragen, was gibt meinem Leben wirklich Sinn und Halt?
Den anderen anders sein lassen, eine neue Lernaufgabe für unsere Gesellschaft. Das war ein Gespräch mit dem Philosophen Christoph Quarch aus Fulda. Das war unser kleiner Schwerpunkt in HR Info. Anders sein ist ganz normal, vom Umgang mit Verschiedenheiten im Leben. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.